Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein Gast des Tages ist so ein Typ, der brennt an beiden Enden. So ein Mr. Energy, der hat mal einen Bungee-Sprung vom Hamburger Fernsehturm gemacht. Das allein ist ja schon Adrenalinkick, aber nicht einfach so, sondern auf einem Motorrad. Er hat ein ganzes Unternehmen aufgebaut, in dem er einfach einen ganz neuen Wirtschaftszweig erfunden hat. Er hat in der Höhle der Löwen Gründer und Gründerinnen bei ihren ersten Schritten unterstützt, sie immer wieder motiviert. Hat auch noch einen Roman geschrieben, der gleich auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Willkommen im HR3 Sonntagstalk, Jochen Schweizer.
Ja, guten Morgen.
Sag mal, wird alles zu Gold, was du anpackst?
Nein, nicht alles wird zu Gold. Es gibt immer auch mal Rückschläge oder auch Niederlagen. Aber ich glaube, gerade diese Niederlagen und Rückschläge in meinem Fall haben mich immer motiviert, es besser zu machen. Und dann ist meistens ein Schuh draus geworden.
Was lernst du aus einer Niederlage? Manche heulen da ja lange in ihre Bettwäsche und kommen aus dem Loch gar nicht mehr heraus.
Das ist immer auch eine Botschaft. Also man muss auch unterscheiden zwischen Niederlagen und Rückschlägen. Niederlagen im Sport sind ja eher die Regel und der Sieg ist nicht die Regel, sondern ist ja immer die Krönung eines langen Weges. Da gibt es diesen schönen Satz, ich habe 10 Jahre trainiert, um über Nacht erfolgreich zu werden. Und es gibt aber einfach Rückschläge, dass aus irgendeiner Richtung eine Klatsche kommt. Und es hat immer auch eine Botschaft. Und da heißt es genau hinhören, hinschauen, nochmal drüber nachdenken, will ich das wirklich? Wollte ich das wirklich so? Und wenn ja, was kann ich tun, damit es beim nächsten Anlauf besser funktioniert?
Also nicht beiseite wischen, nicht ignorieren, sondern genau hinschauen. Das machst du ja auch beim Schreiben, denn viele von uns verbinden dich mit Adrenalinkicks und Action, jemand, der immer in Bewegung ist oder auf jeden Fall dafür steht. Jetzt hast du ein aktuelles Buch, das heißt Die Begegnung. Fürs Bücherschreiben braucht man Sitzfleisch.
Man braucht vor allen Dingen Ruhe.
Trägst du die in dir?
Nicht automatisch, sondern das ist auch ein Teil der Selbstkonditionierung, wissend, dass ich drücke es mal so aus, es gibt so 3 Lebensphasen in meinem Leben. Das mag bei anderen Menschen anders sein. So diese erste Lebensphase, die ersten 30, 33 Jahre, das war wilde Action, mit Motorrad durch Afrika, gefährliche Stunts, Erstbefahrungen beim extremen Kajakfahren, Drachenfliegen, Gleitschirmfliegen, Fallschirmspringen, also all die ganzen großen, faszinierenden Themen, das habe ich ausgekostet. Dann bin ich Unternehmer geworden und als Unternehmer, anfangs begleitet von einigen Rückschlägen, habe ich dann ein tolles Unternehmen aufbauen dürfen. Aber auch diese Phase ist jetzt abgeschlossen. Und die dritte Lebensphase ist ja eigentlich die, in der man reflektiert. Ich werde jetzt 65, in der man reflektiert, in der man zurückschaut und dann auch mit einer gewissen Gelassenheit und Distanz sowohl auf das blickt, was einem gelungen ist, aber auch auf das, was einem nicht gelungen ist. Und das größte Privileg ist es, mit gesundem Geist und in einem gesunden Körper aus einer gewissen Distanz auf dieses Leben zu schauen und sich die Frage zu stellen, was nehme ich jetzt mit, was habe ich gelernt? Und das hat mich auf die Idee gebracht, dieses Buch zu schreiben.
Und was möchte ich vielleicht auch weitergeben? Ich würde ganz gerne, bevor wir darauf eingehen, auf die Begegnung nochmal fragen. Du hast gerade gesagt, du hast gemerkt, wenn Lebensabschnitte zu Ende sind. Viele hängen zu lange in bestimmten Lebensabschnitten. Was waren denn deine Seismografen, die gesagt haben, okay, jetzt ist das vorbei mit dem Unternehmertum oder das Abenteurerleben?
Also das Unternehmertum ist ja nie vorbei. Auch wenn ich im wirtschaftlichen Sinne nicht Unternehmer sein sollte, was ich aber noch bin, dann bin ich immer bis an mein Lebensende Unternehmer meines eigenen Lebens. Jeder ist Unternehmer seines eigenen Lebens. Jeder Zuhörer ist und jede Zuhörerin ist Unternehmerin oder Unternehmer des eigenen Lebens. Und so muss man das auch begreifen. Und Unternehmer müssen halt was unternehmen. Wer nichts unternimmt, dem kann zwar auf der einen Seite nichts passieren, auf der anderen Seite hat er aber auch keine Bewegung. Wer aber etwas unternimmt, weil er was erreichen will, weil er die Chance sucht, weil er eine Veränderung will, der kann Fehler machen. Vielleicht scheitert er sogar oder sie. Und wenn das passieren sollte, dann kommt es am Ende alleine darauf an, wie man damit umgeht und was man daraus mitnimmt.
Das heißt aber eben auch genau hinzuschauen und ehrlich zu schauen, nicht zu beschönigen.
Ehrlichkeit zu sich selbst ist sehr wichtig. Nicht Dinge verdrängen oder unter den Teppich kehren. Es gibt sehr viele Menschen, die leiden, sich aber nicht bewusst sind, dass sie leiden. Schmerz generiert Erkenntnis, hat Buddha schon gesagt. Und Veränderung setzt voraus, dass man diesen Schmerz oder das Leiden spürt, zulässt, akzeptiert und aus dem Bewusstsein heraus aber dann auch etwas ändert. Und wer sich des eigenen Leidens nicht bewusst ist, weil er es verdrängt, der wird auch nie etwas ändern.
Sein Name ist einfach gebrandet mit Action, mit einem Business, mit einem vielleicht auch großen Netzwerk an Menschen und einem gut gefüllten Adressbuch. Daran denke ich vielleicht zum ersten Moment, wenn ich den Namen Jochen Schweizer höre. Wir haben ihn eingeladen heute hier im HR3 Sonntagstalk. Aber ein Leben hinterlässt Spuren. Es speichert Erfahrungen, die guten und die schlechten. Das ist bei uns allen so. Aber wenn man dann noch den Hang und das Talent zum Schreiben hat, dann passt das Leben vielleicht auch in einen Roman. Die Begegnung heißt dein Roman, lieber Jochen. Worum geht's?
Es geht um die Begegnung von zwei Männern. Der eine, jung und auf der Suche nach sich selbst, ein 15-jähriger jugendlicher Ausreißer, der vor einer schrecklichen emotionalen Verletzung aus einem miserablen Leben flieht mit seinem Ocean-See-Kajak. Der ist ein Kajakfahrer, was in Norwegen ja auch ein Nationalsport ist. Und der flieht 2000 Kilometer weit diese raue nordische Küste nach Norden bis ins Nordmeer. Und dort strandet er in einem Sturm und wird an Land gewaschen. Dort wird er gefunden von Hakun. Hakun ist 94 Jahre alt. Er ist ein alter Abenteurer, der einen extrem von Höhen und Tiefen geprägtes Leben gelebt hat. Der ist voller Weisheit, voller Lebensweisheit und der zieht sich auf seine einsame Hütte zurück im Norden Norwegens, um zu sterben. Er ist unheilbar krank und hat für sich entschieden, dass er sein Sterben nicht der Biologie überlassen will und er will auch nicht in dieser Situation, in der er ist, seinen Menschen, die ihn lieben, zur Last fallen. Er zieht sich zurück auf seine geliebte Hütte, auf seinen Einsamkeitsort. Übrigens, eine solche Hütte besitze ich auch. Deswegen ist das auch der Ort, wo ich den Roman geschrieben habe. Und der findet jetzt diesen jungen Sverrir. Sverrir heißt der Wilde, der Unbeugsame. Mhm. Und er nimmt ihn auf in seiner Hütte. Und die beiden, die erzählen sich gegenseitig Abschnitte aus ihren jeweiligen Leben. Und dann in der direkten Kommunikation wird es bewertet. Das wäre hier fragt, Hakun antwortet.
Okay, aber es sind ja zwei Männer unterschiedlicher Generationen, die dann eben sich auch etwas zu sagen haben, die miteinander ins Gespräch kommen?
Ja, und die Idee hatte ich tatsächlich auch genau aus dem Blickwinkel heraus. Ich war vor 2 Jahren auf meiner Hütte in Norwegen. Es war ein schwerer November, Nordweststurm. Dann ist man so ein bisschen gefangen, da geht man freiwillig wirklich nicht mehr vor die Tür, wenn es mit 8 Windstärken daher bläst. Und
nicht, wenn wir schon jammern hier, wenn so ein bisschen Nieselregen ist, ne? Sondern wir reden von richtigem Regen.
Ja, das ist also ein Regensturm, der einem einen Vorgeschmack auf die Apokalypse geben kann. Ja. Da kommt der Regen, das Meer, die See, alles waagerecht daher, ist ein einziges infernalisches Grau in Grau. Und dann fühlt man sich aber so geschützt in dieser Hütte, die mit Trossen auf diesen Felsen fixiert ist. Und ich saß an meinem alten Holztisch, konnte natürlich nicht schlafen, infernalisch laut, so ein Sturm, der da an der Hütte vorbeipfeift. Und ich stellte mir die Frage, wenn jetzt mein 15-jähriges alter Ego zur Tür reinkäme, also dieser durchgeknallte, aufmüpfige, langhaarige, freche Rotzbengel Jochen Schweizer, der ich mal war mit 15, wenn der durch die Tür käme, was hätte ich dem zu sagen? Und da habe ich mir ein Stück Papier auf meinen alten Holztisch gelegt und bis die Nacht rum war, hatte ich 120 Themen auf dieses Papier geschrieben.
Was hast du denn noch mal über dich gelernt in der Begegnung mit dir schreibend?
Ich habe gelernt, dass jeder Fehler, den ich gemacht habe, am Ende meinen Weg sogar bestimmt hat. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, oder ich wurde mal gefragt, sagen Sie mal, Herr Schweizer, von den Fehlern, die Sie sich ja gemacht haben in Ihrem Leben, auf welche hätten Sie gerne verzichtet? Und da habe ich begonnen nachzudenken und sagte dann, wie viel Zeit haben wir? Dann lachte der Journalist und dann habe ich weiter nachgedacht und habe gesagt, wissen Sie, im Grunde fragen Sie mich gerade, ob ich gerne ein anderer wäre. Weil ich bin ja der, der ich heute bin und der ich geworden bin auf diesem Weg. Mhm. bin ich ja wegen der Fehler, die ich gemacht habe, auch wegen der Fehler, die ich gemacht habe, die mich manchmal in vermeintlich ausweglose Situationen gebracht haben, die ich aber dann gezwungen war zu meistern oder an ihnen zu wachsen oder auch eine Kurskorrektur vorzunehmen. Und ohne diese Fehler, die ich gemacht habe, wäre ich heute nicht der, der ich bin.
Und ich frage mich gerade, lieber Jochen, ob man die Fehler, die Erfahrung von Generation zu Generation weitergeben kann. Das kennen wir ja alle mit unseren Kindern. Wir wollen warnen, wir wollen begleiten, wir wollen trösten. Aber manche Fehler müssen wir offensichtlich als Menschen dann doch selber machen. Wie kocht man eigentlich was zu essen? Wie funktioniert das mit dem Reparieren des Fahrradreifens? Wie bewerbe ich mich richtig oder wie bedanke ich mich eigentlich für ein Geschenk? All das und noch viel mehr bringen wir Eltern unseren Kids bei. Jochen Schweizer ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Der ist kein Kind mehr, aber bei dir, Jochen, ist das Weitergeben von Lebenserfahrung mittlerweile sehr wichtig. Du bist in deinem 6. Lebensjahrzehnt. Was stellst du denn fest? Gelingt dir das? Blickst du zufrieden zurück?
Ja, aber nicht vollständig. Ich habe Söhne, die ich versucht habe, alles weiterzugeben, was ich selbst gelernt habe. Das sind auch ganz praktische Dinge. Als die dann so 5, 6 Jahre alt waren, habe ich ihnen beigebracht, wie ein Lagerfeuer funktioniert. Dann begann die Zeit des Kajakfahrens, des Skifahrens und so weiter. Dann aber auch das Thema der Literatur. Was sind gute Bücher und was ist jetzt Unterhaltung? Aber was sind wirklich gute Bücher? Die gibt es auch in unterhaltsamer Form. Das schon. Es gibt natürlich die Gegenthese, die sagt, jede Generation macht auf die eine oder andere Weise die gleichen Fehler wieder. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, wenn ich die Geschichte kenne, wenn ich die Entwicklung unseres sozialen Systems verstehe, die Entwicklung unserer Gesellschaft verstehe über die letzten 100 Jahre, dann bin ich zumindest etwas vorsichtiger mit radikalen Thesen und habe vielleicht etwas mehr emotionale Distanz zu bestimmten Themen und bin auch eher bereit, mich in einen offenen Diskurs zu begeben mit Andersdenkenden.
Jetzt hast du ja natürlich auch noch mal geschrieben, dass diese beiden Männer immer wieder in den Dialog gehen zu ganz unterschiedlichen Themen, Themen, die das Leben eben auch ausmachen. Hättest du dir denn als junger Mensch genauso eine Vaterfigur gewünscht? Denn du bist ja aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter als jüngstes von 3 Kindern.
Ja, ich bin aufgewachsen, ich bin ein Kind der 50er Jahre. Ich bin aufgewachsen in bitterer Armut, auf engstem Raum mit einer völlig überforderten, alleinerziehenden Mutter. Die 6-Tage-Woche war damals die Regel, 10 Stunden Arbeitszeit war die Regel. Und eine Mutter, die 60 Stunden die Woche arbeitet, die hat nicht mehr so ganz viel Kraft. Und da bewundere ich sie sehr dafür, dass sie immer noch die Kraft hatte, mit uns dann an dem einen Tag, den wir die Woche hatten, in die Berge zu gehen. Ja.
Und ansonsten habt ihr euch eher selbst erzogen oder das Leben hat dich dann erzogen?
Naja, ich war im klassischen Sinne ein Schlüsselkind und da könnte man sagen, ach der Arme. Aber das war das Gegenteil der Fall. Mit dem Schlüssel um den Hals hatte ich eine Menge mehr Freiheit als meine Klassenkameraden.
Von Schlüsselkind zu Schlüsselkind, lieber Jochen. Dieses, was wirklich spürbar ist, ist ja auch diese Ungeduld und die unglaubliche Energie des jungen Protagonisten in deinem Buch, Die Begegnung. Hattest du einen Fokus, eine Idee, wohin du mit deiner Energie gehst als junger Mensch? War das vergleichbar?
Es ist ja keine Biografie, es ist ein fiktiver Roman. Und ich habe Geschichten konstruiert, Lebensgeschichten von 3 Hauptprotagonisten, Sverir, Innegret und Hakun, mit dem Ziel zu sagen, was ich sagen wollte, weiterzugeben an Wissen, an Erkenntnis, was ich glaube, verstanden zu haben. Das war das Ziel. Insofern ist es ja keine Biografie. Allerdings erfahren meine Protagonisten in diesem Roman Gefühle, wie ich sie selbst auch empfunden habe. Also das Gefühl, einen Menschen zu verlieren, einen Freund, das Gefühl, verlassen zu werden von einem Partner, den man unendlich liebt. Das Gefühl, etwas geschafft zu haben, was eigentlich als unmöglich galt und dann zum Helden zu werden. Diese Gefühle, die hatte ich schon in meinem Leben, aber die Geschichten, die habe ich erfunden und ein Stück weit auch selbst erlebt. Da gibt es auch einiges, was ich selbst erlebt habe. Das Ziel ist aber immer gewesen, wie kann ich einen Roman schreiben? Das ist ja mein erster Roman. Ich hatte davor ja nur Sachbücher geschrieben. Wie kann ich einen Roman schreiben, der tiefschichtig ist, sodass ihn jemand lesen kann, einfach weil er unterhaltsam ist und eine coole Abenteuergeschichte ist. Und wenn jemand ein bisschen mehr nachdenkt, dann entdeckt er plötzlich in diesem Roman Hinweise auf eine andere Ebene. Und wenn man den dann zum zweiten Mal liest, das ist zumindest aus den Rezensionen jetzt spürbar, das ehrlich gesagt, Bärbel, es war für mich schon überraschend, dass dieser Roman aus dem Stand unter die Top 10 auf der Spiegel-Bestsellerliste springt und dass er aktuell, ein Abenteuerroman von Jochen Schweizer, auf der Themen-Bestsellerliste Platz 1 steht zum Thema Spiritualität. Das war nicht zu erwarten.
Das stimmt sicherlich, aber ich denke auch, weil du Fragen gestellt hast, die wir alle mit haben im Gepäck eben. Was macht uns aus am Ende eines Lebens und am Anfang eines Lebens in dieser Aufbruchphase? Darüber reden wir heute mit Jochen Schweizer, heute als Autor. Bis gleich. Jochen Schweizer ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk, hat ein erfolgreiches Firmennetzwerk aufgebaut, war einer der Löwen in der Höhle der Löwen und immer jemand, der ein Beispiel ist für Mut, für Unabhängigkeit, wieder aufstehen nach Niederlagen. Wenn du an das Wort Freiheit denkst, das verbindet man ja mit deinem Unternehmen, Abenteuer, Freiheit. Hast du das Gefühl gehabt, du bist auf die Jahre zurückgeschaut, ein Mensch mit sehr viel Freiheiten gewesen?
Ja, aber nicht absoluter Freiheit. Mein höchstes Lebensziel war und ist, frei und selbstbestimmt zu leben. So frei und selbstbestimmt, wie das für einen Familienvater eben auch möglich ist. Und in meiner ersten Lebensphase, in dieser wilden, wirklich freien Zeit, in der, wo ich auch nicht davon ausgegangen bin, dass ich sehr lange leben würde, weil ich sehr hohe Risiken eingegangen bin, um das Außergewöhnliche zu erleben oder zu erreichen, in der hatte ich ja keine Verantwortung. In der war ich nur für mich verantwortlich. Und wäre ich nicht zurückgekehrt, wäre das auch part of the deal gewesen.
Das Risiko schwang eben auch immer mit. Das heißt, so wie du es in die Begegnung auch schreibst, wenn man Entscheidungen für sich selber trifft, sein Leben ohne sich von anderen eben auch abhängig zu sein oder abhängig zu machen, diese erste Lebensphase, das ist dann anders als in der zweiten Lebensphase mit Familie. Dann haben die Entscheidungen in puncto Freiheit einen anderen Fokus.
Das ist so und da gibt es tatsächlich ein biografisches Element in diesem Roman. Der junge Hakun, dem gelingt das Außergewöhnliche, er fährt mit seinem Ocean Race Seekajak von den Orkney-Inseln, also im Norden von Schottland, schafft das 500 Kilometer übers offene Nordmeer nach Norwegen zu paddeln. Der ist völlig verrückt und macht es einfach. Und ich bin alleine in den 70er Jahren mit dem Motorrad durchs Tanisuft gefahren, das heißt den heißesten Teil der Zentralsahara, 1800 Kilometer ohne Benzin und ohne Wasser. Und es war eine völlig verrückte Tat. Ich hätte da mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Strecke bleiben müssen, bin aber durchgekommen. Er kommt also an in Norwegen, wird dadurch schon in gewisser Weise zum Szenehelden dieser Kajakszene, begegnet dann der schönen, starken Innegret, die wahre Seinsbestimmung von Hakun erkennt, den es ja immer wieder rauszieht auf die offene See, der durch die Begegnung mit den Walen eine ganz andere Sozialisierung und einen anderen Sinn in seinem Leben gefunden hat. Und Innegret sieht das, leidet ja ohnehin darunter, dass er immer wieder auf Monate weg ist und sie nicht weiß, würde er überhaupt nach Hause zurückkehren. Da gibt es eine Parallele in meinem Leben. Und entscheidet sich dann, trotz der Liebe zu sagen, ich trenne mich von dir.
Damit er seine Freiheit ausleben kann.
Das ist die eine Ebene. Sie sagt, einer von uns beiden würde unglücklich werden. Mhm. Ich suche Familie, ein Haus, Geborgenheit. Ich möchte Kinder. Aber ich kann mit dir diese Kinder nicht haben und diese Geborgenheit, weil ich nicht weiß, ob du nicht in 3 Monaten irgendwo zu Tode frierst auf einer deiner Expeditionen. Und er war ja bereit, auf das zu verzichten, zunächst mal aus Liebe zu ihr. Und sie erkennt, dass sie ihn aber damit unglücklich machen würde, weil es nicht sein Leben ist. Das heißt, die beiden Lebensentwürfe passen nicht zusammen. Und es kommt zu einer unglaublich berührenden Szene, die ich auch beschreibe, in einer Mondnacht. Bei ihr reift die Erkenntnis, als in einer Vollmondnacht sie ihn beobachtet, wie er mit seinem Kajak rausfährt auf die offene See. Sie haben ein Haus, das liegt auf einem Felsen, so ähnlich wie meine Hütte in Norwegen. Und das Bild ist natürlich in meinem Kopf, weil ich selber in Mondnächten, in Vollmondnächten gerne aufs Meer rausfahre, auf dieser Mondstraße, dieser silbernen Straße, die der Mond in die See legt. Und da rauszupaddeln in diesen tiefstehenden Vollmond rein, Wahnsinn. Und sie sieht ihn da draußen und er begegnet wieder diesem Beluga-Wal. Und sie erkennt plötzlich, das ist Hakun in seiner wahren Seinsbestimmung, im Zentrum seines eigenen Ichs. Und er kommt zurück und sie sagt ihm die Wahrheit und fällt diese Entscheidung und für ihn bricht eine Welt zusammen. Nimmt aber dann diesen Auftrag an der Expedition, kehrt nach 3 Wintern, nach 3 Polarnächten, als er schon für tot erklärt wurde, zurück als Polheld, hat seinen besten Freund verloren auf dieser Expedition und wird jetzt konfrontiert mit einer Ingrid, die sich neu gebunden hat, mit einem anderen sehr schönen, stattlichen Mann, fällt in eine tiefe Katharsis, aus der sie ihn aber wieder erweckt, weil sie ihn besucht in seinem runtergekommenen Haus, in was er sich zurückgezogen hat, nachdem er ja nur ihretwegen überlebt hat in dieser Geschichte. Und er liegt am Boden und sie steht über ihm und schaut auf ihn runter, verwahrlost, wie er da liegt, im Suff, und sagt zu ihm, Hakun, ich schaue zu dir auf, obwohl du am Boden liegst. Steh auf. Sie richtet ihn auf. Er wird Literat, er schreibt, er wird einer der erfolgreichsten Verleger des Landes, er wird unglaublich wohlhabend und in einer ganz späten Phase des Lebens erfüllt sich dann doch diese eigentlich unerfüllbare
Liebe. Nicht verraten, nicht spoilern, Jochen. Oh, Leute, da ist so viel drin in diesem Buch. Wir reden gleich weiter mit Jochen Schweizer, okay?
Entschuldigung.
Jochen Schweizer ist schwer zu bändigen. Wir verbinden ihn mit Stunts, mit Erlebnissen. Er kann jetzt im Gespräch noch nicht mal kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen. Ein Wunder, dass er einen 2. Bestseller hier raushaut oder den 1. Roman, Die Begegnung. Jochen Schweizer am hr3 Sonntagstalk. Dieses Adrenalin und diese Hummeln im Hintern, ist die Phase so ein bisschen vorbei?
Nee. Die Ruhe ist was für die Pyramiden, aber für einen Stern, der abgestürzt ist und fällt und in der Atmosphäre verglüht, für den zählt nur der Augenblick, dieser eine magische Augenblick. Und ich glaube tatsächlich, dass zwischen Vergangenheit und Zukunft immer nur der Augenblick liegt. Und der ist das Leben. Das ist übrigens nicht von mir. Es kommt aus einem alten russischen Volkslied, finde ich aber für das Leben aller Menschen zutreffend. Und tatsächlich geht es doch darum, dass wir das Geschenk des Lebens vollständig auspacken. Das heißt nicht, dass jeder alles erreichen kann. Ich gehöre nicht zu den Trainern und Coaches, die sagen, oder
jeder kann es schaffen. Es kommt doch auch ein bisschen mit der Startposition an. Also wir wissen doch, dass Kinder in unserem Land nicht alle die gleichen Chancen haben, dass es eine Armutsgrenze gibt, die die Freiheit vielleicht auch einschränkt und die nicht aus jedem einen erfolgreichen Geschäftsmann oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau macht.
Jeder kann nicht alles erreichen, aber jeder kann eine Flugfläche höher steigen. Egal, wo ich mich in meinem Leben gerade befinde, in welcher Lebenssituation. Ich kann ein Stückchen mehr Freiheit gewinnen, ein Stückchen mehr Selbstbestimmtheit gewinnen, wenn ich mich dazu entschließe. Und jetzt sagt es mal einer alleinerziehenden Mutter von 2 Kindern, die als Kassiererin beim Lidl arbeitet. Und ja, auch diese Frau, die man ja nur bewundern kann für die Leistung, alleine Kinder großzuziehen. Meine Mutter war so eine Frau. Auch die, meine Mutter hat es mich gelehrt, die kann eben noch mal eine Viertelstunde früher aufstehen und vielleicht die 5 Tibeter machen oder dem Ruf des Dalai Lama folgend auch nur 10 Minuten am Tag mit sich selbst alleine verbringen. Das geht tatsächlich auch, und ich komme ja aus solchen Verhältnissen, in jeder Lebenssituation. Alles kommt aus uns and nothing comes for free.
Genau, und diesen Blick zurück auf uns selbst, den schenkst du uns ja immer wieder, auch in deinem Buch Die Begegnung. Dazu forderst du uns auch ja geradezu heraus mit immer wieder unterschiedlichen Formulierungen. Aber ich würde gerne noch mal wissen, was schenkt dir denn der Rückzug? Weil du gerade gesagt hast, auch die Alleinerziehende kann vielleicht sich eine Viertelstunde mehr für sich am Tag schenken. Was schenkt dir denn der Rückzug in dieser einsamen Hütte oder auch in der Einsamkeit? Denn wir kennen dich ja eben auch umgeben von Drehteams, von einer Mannschaft, von Kollegen, von sicherlich vielen Mitarbeitern. Warum ist der Rückzug wichtig?
Ich möchte diese Frage mit einer kleinen Geschichte aus dem Himalaya beantworten. Da hat ein englischer Expeditionsleiter mal eine Truppe von Sherpas massiv angetrieben mit Gewaltmärschen, weil sich ein Wetterfenster geöffnet hat. und er unbedingt diesen Gipfel wollte. Aber es war 10 Tage Fußmarsch zum Basislager und er wollte das in 5 Tagen schaffen. Am Tag 4 stehen die Träger morgens nicht mehr auf. Und der englische Expeditionsleiter fragt den Chef der Sherpas, warum geht ihr nicht weiter? Und der Sherpa-Chef aus dieser ruhenden, sitzenden Position heraus schaut zu ihm auf und sagt, wir sind jetzt so lange, so schnell gegangen, dass wir unseren Seelen die Zeit geben müssen, wieder zu uns zurückzukehren und uns einzuholen. Und das ist genau das, was passiert, wenn man sich zurückzieht. Dieses Leben, diese Reizüberflutung, diese überwältigende Informationsflut, diese unfassbar dichte Kommunikation über 25 verschiedene Medien, die führen dazu, dass wir uns selbst verlieren. Und man muss einmal im Jahr mindestens an einen Ort gehen, an dem unsere Seelen die Zeit haben, wieder uns einzuholen und sich mit uns zu verbinden. Und dann sind wir erst wieder eins.
Das ist ein schönes Bild, was ich mitnehme, während ich mir jetzt den nächsten Song anhöre. Und vielleicht können wir noch mal über das Kajakfahren sprechen. Das ist ja etwas, was dich enorm begeistert, was aber auch eine große Rolle im Roman Die Begegnung spielt. Gleich mehr mit Jochen Schweizer an diesem Sonntagmorgen.
Sportler, wie feiern die eigentlich ihre Siege? Vielleicht mit einem Selfie aus der Kabine, einem riesigen Pokal, den sie in die Höhe zeigen, Siegeszigarren. Und was machen wir? Vielleicht eine Flasche Sekt auf. Vielleicht gehen wir essen mit den Menschen, den wir lieben. Wir lesen freudige Glückwunsch-WhatsApps, wenn uns was gelungen ist. Und Jochen Schweizer, der ist ja heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Der ist ja auch ein Mann, dem so vieles gelingt. Jochen, wie feierst du Erfolge?
Ich glaube, ich feiere sie gar nicht.
Machst du Nein. einfach weiter oder warum hältst du nicht kurz inne, um das zu genießen?
Also ob ich jetzt erfolgreich bin oder gerade einen Misserfolg zu verarbeiten habe, es ändert sich nicht so wirklich viel, weil es ändert ja nichts an meinem Inneren in Wahrheit. Es sind ja nur die Äußerlichkeiten. Und man strebt manchmal nach etwas und stellt dann fest, wenn man es erreicht hat, dass es selten die Faszination behält, die es hatte, als man noch es nicht hatte und es erstrebte.
Man verändert sich auf dem Weg. Würdest du sagen, dein Leben war sinnerfüllt? Denn im Buch heißt es, wenn du wirklich ein sinnerfülltes Leben führen möchtest, dann musst du etwas tun, das diese Welt ein wenig besser zurücklässt, als du sie vorgefunden hast, wenn du gehst.
Also mein Leben war natürlich nicht immer sinnerfüllt, sondern ich hab vor allen Dingen auch einen Haufen Unsinn gemacht.
Größter Unsinn von Jochen Schweizer war?
Oh Gott, wie viele Zeiten haben wir?
Nenn mal ein Beispiel.
Keine
Wirklich,
Ahnung.
Wo du heute denkst, was war ich da für ein verrückter Honk?
Ja, es war wahrscheinlich, es gibt natürlich jetzt als Kanute, weil du wolltest ja auch aufs Kajakfahren zu sprechen kommen, es gab mal im Valle Verzasca einen unfahrbaren Wasserfall, der wirklich unfahrbar war und tödlich gefährlich. Und das war eine Filmproduktion mit Roger Moore in der Hauptrolle. Ich war Stunt-Kajaker, war angefixt, das Ego war riesengroß, das Selbstbewusstsein war noch größer. Und ich habe es einfach gemacht. Eigentlich hätte ich es gar nicht überleben dürfen, habe es aber überlebt. Und es war verrückt. Oder ich bin im Alleingang mit dem Motorrad durchs Tarnisruft gefahren. Das ist der heißeste Teil der Zentralsahara. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn einer meiner Söhne das machen würde. Ich würde den ja für verrückt erklären und eben, wenn es noch möglich wäre, die sind nur leider so groß und so stark, dass ich das nicht mehr kann, die Löffel langziehen. Ja.
Um dich selbst hattest du keine Angst, aber bei den Kindern ist das dann schon was anderes.
Ja, natürlich,
ne?
natürlich.
Aber wenn du nochmal eben dieses Kajak, was passiert mit dir, wenn du in ein Kajak steigst? Erklär mir diese Faszination Kajaken.
Ich komme nach Hause. Ich setze mich in ein Boot und ich bin zu Hause und folge einem Bewegungsmuster, was ich millionenmal trainiert habe in diesen vielen, 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 vielen tausend Stunden, die ich im Boot verbracht habe. Und deswegen, das Kajakfahren hat sich schon verändert. Früher ging es um die extremsten und wildesten Flüsse der Welt, um die höchsten Wasserfälle, um vermeintlich unfahrbare Blockpassagen, die man dann als Erster bewältigen wollte. Da auch viel Ego und viel Leistungswelle da. Heute ist für mich dieses stille Dahinfahren. Ich sammle alte Mahagoni-Rennkajaks und restauriere die. Das ist ein schönes Hobby. Ich habe über 50 Boote zusammengetragen aus aller Welt. Boote, die verrotten in den Bootshäusern, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind im Flachbahnrennsport. Und ich kaufe die von den Vereinen und ich restauriere sie. Und die hängen überall rum in meinen Betrieben, in meiner Garage. Also überall hängen diese Boote.
Und du streichst über dieses Holz und dieses Holz erzählt Geschichten. Und dieses Holz hat dich ja hingetragen in ruhige Gewässer, in wilde Gewässer, wie du gerade eben auch sagst. Und du bist immer dieser Mann im Boot, aber du bist ja auch immer ein anderer, der ins Boot steigt mit neuen Erfahrungen, mit neuen Erlebnissen.
Und ja, trotzdem, wir sind immer andere.
Ja, und trotzdem ist diese Leidenschaft geblieben.
Es ist Teil meiner Sozialisierung, es ist Teil meines Wesens, Kajak zu fahren. Ich fahre jetzt heute im Alter von 65 natürlich keine extremen Wildflüsse mehr. Alles im Leben hat seine Zeit. Das muss man sich auch bewusst machen. Du hast mit 50 oder 60 Jahren nicht mehr die gleiche körperliche Leistungsfähigkeit wie mit 25. Und vor allen Dingen hast du keinen Nagel mehr im Kopf. Und den hast du mit 25. Und ich fahre halt heute Seekajak, weite Seekajaktouren an der norwegischen Küste. Bei schönem Wetter, bei ruhiger See, auch weit raus auf die offene See, dass man kein Land mehr sieht. Und in diesem Alleinsein und in dieser Einsamkeit im Boot bin ich ja allein, aber ich bin nie einsam. Ich bin all-ein, in der besten Bedeutung des Wortes, all-ein. Also allein, vom Wortstamm her, ist ja ein positives Wort. Ich bin all-ein, ich bin all-ein mit mir. Mhm. Und das ist ein Zustand, den wir in dieser lauten, schnellen, bunten Überflutungswelt nie mehr haben. Wir sind nie allein.
Also ich merke schon und nehme mit aus der Begegnung mit dir, lieber Jochen, ein Plädoyer eben auch für die Stille, für den Rückzug, für die Zeit mit uns selbst. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und er sammelt mit Leidenschaft alte Boote, Kajaks. Er restauriert sie, er streicht über das Holz und weiß, dass das Holz ganz viele Geschichten erzählt hat, auf ganz vielen Seen, Flüssen oder Meeren unterwegs war. Er ist der Mann mit den vielen Rudern oder Paddeln, sagt man, glaube ich, beim Kajakfahren, in den Händen und ab aufs Wasser. Das ist Jochen Schweizer. Das große Leidenschaft neben dem Unternehmen gründen und erfolgreich sein und Bücher schreiben. Jochen, dieses Kajakfahren, ist das für dich auch so ein bisschen so ein Abstand, eine Flucht aus der Welt, in der uns ja eigentlich sekündlich Nachrichten, Mails, Fotos aufploppen bei Social Media? Welche Rolle spielt das für dich, dieses auf dem Wasser sein?
Das spielt eine ganz große Rolle und gerade wenn ich heute auf Kinder und Jugendliche schaue, wir haben bei Dreharbeiten, wir haben einen Videoclip gedreht zu diesem Buch, einen wunderschönen Videoclip, den haben wir gedreht in der Nähe von Risør in Südnorwegen bei einer ganz alten Hütte eines Freundes von mir. Und da war eine Schulklasse und ich fragte die Kinder, die waren so 12, sprachen alle gut Englisch. Da hat irgendeiner aus dem Kamerateam gesagt, haltet mal kurz Ruhe, wir haben hier ein Interview. Und dann wollten die wissen, wer ich bin und sahen die Kameras und so weiter. Und dann haben die mein TikTok und mein Instagram-Account denen gegeben und da waren die still und jeder hatte ein Handy. Und als wir dann Mittagspause gemacht haben, kamen diese ganzen Kinder zu mir, haben sich um mich geschart. Und ich fragte sie, wie viel Zeit verbringt ihr am Tag auf TikTok? Und die Antwort war niederschmetternd für mich. Mhm. 4 bis 6 Stunden am Tag. 12-jährige Kinder in Norwegen, in einem der schönsten Länder der Erde.
Und keine Eltern, die eingreifen und eine Grenze setzen, weil Kinder können das selber ja auch schwer. Du bist ja auch jemand, der auch TikTok-Kanäle füttert. Also du bist auch Teil des Systems der Abhängigkeit.
Ich bin mir der sozialen Verantwortung des sogenannten Influencers oder Content Creators absolut bewusst. Es geht jetzt immer um die Frage, welche Inhalte stelle ich online? Ich stelle halt zum Beispiel diesen Film, den wir da gedreht haben, von dieser Hütte, stelle ich halt online und hoffe, dass ich damit Menschen inspiriere, diesen Weg selbst mal zu versuchen. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, und das ist etwas, was gerade unsere Generation, also meine Generation, sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Unser soziales Netzwerk damals, als wir in dem Alter waren, hieß draußen.
Draußen sein, genau. Schlüssel um Hals draußen. Oder Schulhof. Ja.
Draußen. Heute erleben die Kinder eine falsche Realität in den sozialen Netzwerken. Sie sehen junge Content-Creator, die ein vermeintlich fantastisches Leben führen in exklusiven Hotels, wo sie hier natürlich eingeladen werden, weil sie ein paar Millionen Follower haben und als Werbeinstrument sich ganz clever vermarkten. Aber das ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist manchmal kalt, es regnet, du bist durchnässt bis auf die Haut, du gehst durch den Wald, du fürchtest dich und dann begegnest du plötzlich jemandem. Und dann hat dieses ganze Sein eine neue und besondere Bedeutung und Bestimmung. Aber wenn wir nur noch in den sozialen Medien erleben und nicht mehr real erleben, also mal Wasser im Gesicht zu spüren beim Raften oder mal im Windkanal den Druck zu spüren auf den Backen, dann geht das Leben in gewisser Weise verloren.
Oder es bleibt eben immer mit den Daumen auf der Tastatur hinter einer Scheibe dann versteckt und das ist eben nicht das wahre Leben. Wir reden weiter mit Jochen Schweizer an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk.
Das ABC von Geschäftsideen und Firmen, das beherrscht mein Gast heute. Denn er hat lange mit neuen Gründer und Gründerinnen in der Höhle der Löwen gesessen. Jochen Schweizer ist heute zu Gast im hr3 Sonntagstalk. Was macht eigentlich einen guten Geschäftsmann, eine gute Geschäftsfrau aus? Wie ist das, wenn man die Lust hat, selbst ein Unternehmen zu gründen? Wie wird man Unternehmer oder Unternehmerin, Jochen?
Indem man den Mut hat, den ersten entscheidenden Schritt zu gehen, den es eben braucht, um auf den Weg zu kommen. Und dieser erste entscheidende Schritt, der mag mal misslingen. Man hat eine zweite Chance, eine dritte Chance. Manche heute extrem erfolgreiche Unternehmer sind 2, 3, 4 Mal gescheitert. Und da müssen wir auch an uns in der Gesellschaft uns an der eigenen Nase fassen. Ich nehme mal dieses Beispiel eines Kindes, was laufen lernt. Also ein kleines Kind lernt laufen, zieht sich am Tisch hoch, läuft los, fällt auf die Nase. Wir gehen hin und sagen, ah, Butzelek, versuch's nochmal. Kind fällt wieder auf die Nase, wir heben es wieder auf. Was machen wir mit einem jungen Gründer, der auf die Nase fällt? Wir machen nicht das Gleiche, wir machen das Gegenteil. Wir sagen, das hast du jetzt davon, dass du ausgeschert bist. Und das ist das falsche Mindset, die falsche Geisteshaltung. Wir müssen Menschen, die den Mut haben, etwas auf die Beine zu stellen, etwas zu versuchen. Wir müssen ihnen erlauben, zu scheitern und wieder zu scheitern, bis sie verstanden haben, wie es geht.
Aber was fehlt uns denn in unserer gesellschaftlichen Erfahrung, wenn wir keine Kultur des Scheiterns dann haben?
Wir haben zu viel Angst in dieser Gesellschaft. Aus Angst wird nur Schlechtes geboren. Angst hindert und begrenzt uns, das zu sein, was wir sein können, nämlich unsere Talente zu entfalten und Möglichkeiten zu ergreifen, die viele Menschen sehen, aber nicht mutig genug sind oder zu viel Angst haben, den Schritt zu gehen.
Kann man diesen Mut lernen? Braucht es mehr Vorbilder oder ist das eine gesellschaftliche Bewegung? Wie verändert man ein Team, vielleicht erst ein kleines, bevor man große Gesellschaften verändert, einfach mutiger und angstfreier zu sein?
Indem man in dieses Team intelligent Zeit und Energie und auch Geld investiert, das können ganz kleine Summen sein. Ich verdanke meinen persönlichen Erfolg ja nicht meiner eigenen Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten, sondern einem guten Team. Ohne mein Team wäre ich nichts. Und in dieses Team zu investieren durch gemeinsame Erlebnisse, durch gemeinsame Veranstaltungen, durch Incentivierungen, das war eigentlich immer mein Erfolgsrezept, weil wenn man den Menschen die Freiheit gibt, wenn man ihnen hilft, ihr eigenes Potenzial zu entwickeln, dann ist es gut für sie selbst, aber es ist eben auch gut für das Unternehmen und die Marke, für die sie streiten. Mein wichtigster Spruch an meine Mitarbeiter, und ich hatte viele 100 Mitarbeiter, war, ihr seid Jochen Schweizer.
Und das zu verinnerlichen, braucht aber auch ein Jochen Schweizer, der bereit ist, das immer wieder als Energie abzugeben. Was ist denn deine Energiequelle in all den Jahren gewesen? Ist das dieses Ausbrechen und Ausreißen gewesen oder dann doch mehr das Einbinden in das Wir?
Ich glaube Begeisterung. Also ich bin leicht zu begeistern und ich kann auch andere begeistern. Und ich weiß, ich bin jetzt hier auf der Welt für eine bestimmte Zeit. Mir hat dann ein väterlicher Freund mal gesagt, es ist ganz einfach, leben anständiges Leben und wenn du dann alt bist und auf dieses Leben zurückblickst, dann kannst du es ein zweites Mal genießen.
Bist du jemand, der sich auch immer gut motivieren konnte bei negativen Phasen und bei Durchhängern?
Ja, das ist ja, man nennt es resilientes Verhalten und jeder spricht über Resilienz und keiner weiß so richtig, was es ist. Und ich erlaube mir mal, auf ein Beispiel aus der Physik zurückzugreifen. Ein Körper ist dann resilient, wenn er nach einem Impact aus eigener Kraft in seine ursprüngliche Form zurückspringt. Also ein Tennisball ist resilient, ein Schwamm ist resilient, eine Cola-Dose ist nicht resilient, die bleibt verknittert. Und man muss sich das bewusst machen, wenn ich innerlich resilient sein will, dann muss ich mich besinnen auf meine eigene innere Struktur. Auf die kann ich mich im Zweifel immer verlassen. Und dann springe ich auch nach einer schwersten Niederlage in meine ursprüngliche Form zurück und in meine eigentliche Seinsbestimmung, wenn ich mir dieser Seinsbestimmung auch bewusst bin.
Aber du bist eben mit diesem Geschenk offensichtlich auch etwas, was du geboren wurdest oder was du dir erarbeitet hast?
Nee, leider nicht.
Viele bleiben ja eine Cola-Dose und laufen dann weiter so verbeult und mit wenig Resilienz dann durchs Leben.
Das kann passieren, aber es gibt Mittel und Wege, das zu überwinden. Und das ist meine zentrale Botschaft an alle Menschen. Übernehmt die Verantwortung für euer eigenes Leben. Ihr seid keine Opfer, sondern entscheidet euch, Verantwortung zu übernehmen, aber akzeptiert, es gibt nichts umsonst. Nothing comes for free.
Und es nicht immer auf andere schieben, die Verantwortung für das eigene Leben oder Entschuldigungen finden, sondern weitergehen, mutig diesen Weg, den das Leben ja auch bietet, mit all seinen Facetten und den Herausforderungen und den Abenteuern und den Glücksmomenten, den großen und den kleinen. Für mich war es.
Ich möchte hinzufügen, einen Satz, der es auf den Punkt bringt, sei immer stärker als deine stärkste Ausrede.
Ja, ganz genau. So kann man es auch sagen. Schluss mit Jammern. Mach weiter. Sei stark und wachse daran. Lieber Jochen Schweizer, eine Begegnung mit dir ist immer eine Bereicherung. Und da wir nicht alle das Geschenk haben, dir persönlich zu begegnen, empfehle ich mal das Buch Die Begegnung. Ja? Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich bei dir.
Zu Hause in Hessen.